Ich hatte das damals zu einer älteren Kollegin gesagt, die gesagt hat, auf keinen Fall darfst du den einstellen und hin und her, ein frecher Kerl und das überhaupt. Zu der sage ich heute auch noch, sage ich, guck mal, vielleicht liegt der Fehler manchmal auch bei uns Ausbildern, ja, weil wir sind eigentlich dazu da, die jungen Reiter auch auszubilden und nicht einfach nur immer reiten zu lassen. Es ist nun mal, da steckt mehr dahinter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da haben wir Ausbilder auch einen Erziehungsauftrag.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder 2 Wochen rum seit unserer letzten Vollhorst-Folge mit Luca Delosier und Helen Böhler, die als Pärchen bei uns aufgetaucht sind bei Vollhorst. War eine sehr interessante, sehr aufschlussreiche Show, die auch viel diskutiert wurde, wie ich gelesen habe im Internet, bei Facebook und was weiß ich was, weil Luca Delosier ja sowieso einer ist, der doch ziemlich polarisiert, auch wegen seinem Reitstil. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn wir haben da ganz offen drüber gesprochen und er hat sich da erklärt. Und ich glaube, alle, die irgendwas an ihm zu meckern hatten oder immer noch haben, sollen da einfach mal reinhören und ich denke, die werden dann danach eine andere Sicht über ihn haben oder zumindest verstehen sie ihn ein bisschen besser. So, jetzt haben wir heute einen Trainer. Ich würde gar nicht sagen, dass wir da auch irgendwelche schwierigen Themen haben oder irgendwie, dass der polarisiert oder sonst irgendwas, weil eigentlich, glaube ich, mag den so gut wie jeder. Aber wir holen ihn erstmal in unsere Show. Es ist Marco Klein. Grüß dich, mein Lieber. Hi.
Hallo, Sandy. Vielen Dank schon mal.
Das war ja eine nette Einleitung, oder? Also
auf jeden Fall.
Muss man, ja, aber es ist ja bei uns im Sport schon so irgendwie, es gibt ja, über jeden wird ja irgendwie geschimpft mal und dies und das und gut, bei uns Moderatoren ist das sowieso so, aber bei den Jockeys auch. Ich weiß nicht, aber ist bei dir ist eigentlich, kriegt man gar nicht so oft da irgendwie mit, dass da mal irgendeiner sagt, ach nee, der oder sonst irgendwas. Ich glaube, entweder bist du den Leuten egal oder sie mögen dich. Das sind so die einzigen zwei Lager, die ich jetzt kenne, glaube ich.
Ja, ich denke, das ist schon so, die Anfangsjahre waren ein bisschen schwieriger, ne? So gerade als Quereinsteiger, da hast du schon viele, die dich erstmal belächeln, gerade wenn du vielleicht in Rennen gehst, wo die anders sehen, vom Management her und so. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ich denke, wir haben noch niemandem wehgetan im Rennsport und oder ich als Trainer. Und also ich glaube auch, dass ich mit den meisten wirklich gut klarkomme. Und ja, so wie du sagst, dem Rest ist mir vielleicht egal. Aber ja, es wird zusehends besser, ja.
Ja, das kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass ihr halt in Mannheim schon so ein bisschen fernab vom Schuss seid, ne? Also du bist da, kannst dich ja weite Teile der Saison eigentlich so aus allem raushalten. Ist schon so ein bisschen anders, wie man jetzt in Köln oder Mülheim oder Iffelsheim oder sonst wo trainiert, wo halt eben so viele Trainer auch zusammen sind. Oder gibt es in Mannheim so viele Trainer, man kriegt da nur gar nicht so viel mit von denen?
Nein, wir sind ja in Mannheim zu zweit, aber es ist schon so, man ist so ein bisschen außen vor. Ich habe die Trainingsbahn oder die Rennbahn morgens, den kompletten Vormittag für mich alleine. Nachmittags ist der Oliver Rudolph dann da, der als Besitzertrainer. Der hat momentan, glaube ich, 4 oder 5 Pferde. Also ja, im Prinzip, man hat gar keine großen Konfliktpunkte oder Schnittpunkte, wo man sagt, okay, da könnte es jetzt mal schwierig werden. Das stimmt schon, ne? Wir sind da so ein bisschen in einem kleinen gallischen Dorf, sage ich jetzt mal, rennsportlich gesehen. Und ja, da tritt man sich gegenseitig überhaupt nicht auf die Füße, da hilft man sich eher einander.
Wie ist das dann, wenn man auf so einer Bahn trainiert, wo eigentlich sonst gar nicht so viel los ist? Also ich kenne das jetzt, wie gesagt, eben von diesen großen Trainingszentralen, wo man weiß, okay, wenn da irgendwie der Hufschmied gebraucht wird, dann laufen da eh immer 2, 3 rum und Tierarzt ist auch immer da und Transportunternehmer hat meistens auch irgendwo ein LKW rumstehen und so. Bei euch hier müsst ihr ja schon relativ autark an die Sache rangehen, oder?
Ja, das stimmt. Also wir sind da schon ein bisschen mehr weg vom Schuss. Hufschmied haben wir einen, der ohnehin regelmäßig kommt. Und ansonsten, wir haben rings um uns herum sind auch viele Reitanlagen, wo der ein oder andere Hufschmied, der regelmäßig zu uns kommt, auch immer abrufbar ist. Also da haben wir glücklicherweise keine großen Probleme, wenn es nur mal darum geht, ein Eisen drauf zu machen oder so. Tierärzte, die sind wirklich nicht weit von uns entfernt. Also wenn man einen Tierarzt mal braucht, die sind sehr schnell da, die Tierarztpraxis Beberung, Nachfolger von Herrn Dr. Bach. Und also da haben wir echt keine Probleme. Es ist ruhiger einfach bei uns, ne? Also wir haben die Bahn für uns und man trifft vielleicht mal den ein oder anderen Fuchs auf der Bahn oder das ein oder andere Reh, aber viele Menschen sind bei uns auf der Bahn nicht unterwegs morgens. Also von daher, die erste halbe Stunde bin ich eh ganz allein, wenn ich die Sandbahn abziehe, die Trainingsbahn abziehe. Also von daher, es ist halt deutlich ruhiger, ja.
Ja, das ist das Komische in Mannheim immer. Also wenn man sich dann so da mal vor Ort umschaut, auf der einen Seite total idyllisch und ganz viel Wald, heißt ja auch Waldrennbahn und wie du sagst, Fuchs und Hase und wer sich da alles Hallo sagt. Und auf der anderen Seite siehst du im Hintergrund diese großen Speditionslogistik-Riesengebäude da von Daxa und was weiß ich, was das alles ist. Ja. Das geht so ein bisschen ineinander über, ne, dass da hinten so das Industriegebiet anfängt.
Genau, genau. Man hat es bis vor wenigen Jahren überhaupt gar nicht so wahrgenommen, weil wir einen größeren Baumbestand hatten auf der Gegengeraden. Da musste aber ein Teil weg von Forstseite aus und deswegen sieht man es jetzt auch ein bisschen mehr, wobei wir kommen auch so ganz gut klar. Unser Weg zur Trainingsbahn vom Stall aus geht ja auch die Parallelstraße quasi zur Speditionszufahrt. Das heißt, unsere Pferde sind schon in Anführungsstrichen Kummer gewöhnt, also die kennen den Straßenverkehr, der relativ nah an ihnen vorbeigeht. Ich finde es immer ganz gut sogar, weil ja, die wissen schon, was außerhalb von so einer Rennbahn passiert. Und ja, das härtet so ein bisschen ab. Die ersten ein, zwei Mal sind sie vielleicht noch nervöser und dann ist es Routine. Also wir teilen uns da ganz gut auf, so die Mischung Natur und Industrie hinten dran. Aber dennoch, auf der Bahn ist es wirklich sehr idyllisch, ja, muss man schon sagen.
Nun, man hört schon raus, du bist ein richtiger Mannheim-Fan, ne? Weil das ist ja das, was man sich immer gefragt hat. Wie lange bleibt der Mann eigentlich tatsächlich in Mannheim? Jetzt gar nicht, weil es da irgendwie schlechter ist als anderswo, sondern weil man immer wieder mitbekommt, dass es da irgendwelche Angebote gibt oder irgendwie Gerüchte da sind, dass du jetzt dahin gehst und dahin gehst. Wir können die mal so ein bisschen abklappern, diese Gerüchte, die ich so alle gehört habe. Also ich habe mal gehört, dass du eventuell, glaube ich, irgendwie so in Richtung Hannover irgendwie, Gestüt Brümmerhof, Baum, sonst irgendwie was, dass da mal irgendwas im Busch war, dass man dich da mal gefragt hat, ob du da, weiß nicht, Privattrainer oder sonst irgendwas machen wolltest. Stimmt das denn?
Was stimmt, dass ich in Hannover war? Ich habe mir in Hannover die Trainingsmöglichkeiten angeguckt und die Stallungen auch angeguckt und habe mir auch Gedanken dazu gemacht. Aber es ist so, ja, wie du ja schon sagst, also ich bin Mannheimer, auch wenn man oft sagt, naja, kleine Bahn und es ist ja so in im ursprünglichen Rennsportkopf schon noch drin, dass es halt eben Provinz ist und es kann ja eigentlich nicht so funktionieren. Aber ich finde, es funktioniert einfach doch. Und ja, die Vorzüge sind schon, wenn du alleine auf der Bahn bist. Ich komme mit dem Verein wunderbar zurecht. Wenn ich die Grasbahn brauche, habe ich die Grasbahn. Wenn ich die Stadtmaschine brauche, habe ich die Stadtmaschine. Die Sandbahn kann ich nutzen, wie ich sie will. Also es hat schon viele Vorteile. Wir sind ein Familienbetrieb, das weiß ja auch jeder. Und so eine Entscheidung jetzt beispielsweise mit Hannover, das ist ja nicht nur eine Entscheidung jetzt für mich alleine. Ich entscheide ja im Prinzip für meine Familie mit, sowohl jetzt, was mein Schwager Tommy angeht, als meine Schwester, aber auch meine Eltern. Das ist einfach so, wir haben so ein enges Verhältnis miteinander, dass ich jetzt nicht sagen würde, ich würde jetzt nennen wir es mal Karriere wegen, jetzt meine Eltern hier zig hundert Kilometer weit weglassen, sind beide topfit, sind ja auch riesen Stützen am Stall, aber das wird vielleicht auch mal irgendwann anders und da will ich einfach nicht so weit weg sein.
Das heißt, wenn wir Hannover abgehakt haben, dann können wir Hoppegarten, also Berlin eigentlich auch abhaken, weil da gab es auch mal Gerüchte, dass da irgendwie der Herr Klein eventuell abwandern würde, was ja Sinn machen würde, weil ich glaube, deine größte Besitzerin am Stall ist ja Berlinerin, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Britta, die sind ja aus Berlin und haben es auch nicht so weit nach Hoppegarten. Auch in Hoppegarten habe ich mir alles angeschaut. Tolle Trainingszentrale, tolle Möglichkeiten auch. Aber auch hier ist es eben so, dass da eben auch wieder alle hätten mitgehen müssen. Und ja, es ist auch so ein bisschen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie geht es mit dem Rennsport weiter. Also richtig weiß es ja keiner. Und Berlin ist halt nochmal deutlich weiter weg auch von Frankreich. Wir haben jetzt nicht viele Frankreich-Starter, aber wenn man so das letzte Jahr die Lehrlingsauktion angeschaut hat, habe ich doch einiges mehr gekauft, was in Frankreich prämienberechtigt ist. Also wir werden auch da schon ein bisschen mehr hinschauen, obwohl wir wirklich Lokalpatrioten sind und eigentlich wollen, dass wir die deutschen Rennvereine so gut es geht unterstützen. Also sowohl ich als auch die Besitzer. Und da ist halt Berlin nochmal weiter weg auch, ne, was die ganze Logistik angeht. Und ich bin auch jetzt nicht der Freund, der zu viel die Pferde auf dem LKW stehen haben möchte. Also auch das war so ein Grund, warum ich das dann auch nicht gemacht habe. Obwohl es für die Britta sicher schön gewesen wäre, die Pferde vor Ort. Aber wir haben da auch lange drüber gesprochen schon. Und die Britta sagt, da wo du trainierst, trainieren meine Pferde.
Das ist doch mal ein Statement und ein Commitment. Britta Gollnick-Uller ist das. Zahnärztin oder Zahntechnikerin oder sonst irgendwas in die Richtung, ne? Glaube ich, aus Berlin ist das.
Zahnärztin, genau.
Zahnärztin. Ja. Ja, da, aber die Praxis muss gut laufen, wenn man sich da irgendwie 20, 30 Pferde leisten kann. Das ist schon, die muss gute Zähne machen, oder?
Ja, ich denke auch. Ich denke, das macht sie auch ganz gut. Und der Ingo ist ja auch Zahnarzt. Und ich glaube, die machen beide einen sehr guten Job. Und ich denke, das funktioniert alles.
Das ist so ein bisschen diese Traumgeschichte, die wir uns eigentlich in ganz vielen Städten und in ganz vielen Stellen wünschen, dass das tatsächlich so läuft. Weil das sind ja wirklich welche, die nicht da rein geboren worden sind und das irgendwie durch ihre Eltern schon mitgemacht haben oder so, sondern das sind also das sind richtige Quereinsteiger, ne? Oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, die Britta und ihr Mann sind jetzt knapp 2,5 Jahre im Rennsport. Die Erfolgsgeschichte ging ja los mit Indian Soldier damals und auch wie sie zu uns gekommen sind, das war eigentlich total verrückt. Ich hab das erst gar nicht so ernst genommen. Wir hatten telefoniert, weil Brittas Mann befreundet ist mit einem anderen Zahnarzt, der bei einer Besitzergemeinschaft bei uns dabei ist. Und die waren dann begeistert, dann hat er mich angerufen, sie hätten auch gerne ein Rennpferd. Und dann habe ich gefragt, wo sie her sind. Ja, aus Berlin, habe ich gedacht, bisschen weit weg nach Mannheim. Und ja, nach zwei Telefonaten war dann klar, dienstags, dass sie freitags gefahren kommen, den Indian Soldier kaufen und ja, dann ging's los. Also es war alles sehr am Anfang fast so ein bisschen also schwer zu glauben.
Ja, gut, ich meine, Indian Soldier war natürlich auch ein dankbares Pferd, ne? Das war so einer, mit dem man immer so ganz große Hoffnungen hatte. Der hat ja auch seinen Gruppe 1 Start dann gehabt und so. Also, das war für die schon ein guter Start, aber das natürlich aus einem guten Pferd dann am Ende, wie viel haben die jetzt gerade? Ich glaube 21 habe ich bei dir auf der Trainingsliste gesehen.
Ja. Ja, es sind 21 Pferde bei mir und dann haben sie noch drei Stuten in den Gestüten stehen.
Ach, die züchten und auch selber. Also volles Programm.
Ja, genau, okay. Volles Programm. Und auch die erste Stute, die sie auf der Rennbahn als Siegerin hatten mit Inchi Queen, ist jetzt auch in der Zucht. Und da ist viel, viel Spaß und viel Enthusiasmus dabei und wir sind da noch nicht am Ende mit dem Ganzen.
Wenn man jetzt einen Besitzer am Stall hat, der so arg viel Pferde hat, macht man sich da nicht so ein bisschen abhängig arg dann von dem einen Besitzer? Also so eine Frage, die kannst du ja jedem stellen, kannst du auch Sarah Steinberg mit Stall Salzburg oder was weiß ich was fragen, aber das ist ja schon so, ne? Also 30 Pferde hast du im Training und zwei Drittel, mehr als zwei Drittel ein Besitzer.
Ja, auf jeden Fall, da ist schon so ein gewisses, eine gewisse Anspannung da, wobei wir haben echt ein auch gut freundschaftliches Verhältnis. Man spricht über alles und von daher ist das absolut okay. Und wie gesagt, ich hatte es ja eben schon angesprochen, die Britta, die schenkt uns da auch das volle Vertrauen. Es ist natürlich im Rennsport ja oft so, dass gerade wenn man dann, wenn der große Sport merkt, dass da Besitzer sind, die doch jetzt stabiler im Sport auch dabei sind, das weckt natürlich Begehrlichkeiten, sei das jetzt, was Gestüte angeht, sei es was Manager angeht und so weiter und so fort. Aber da sind die Britta echt vollkommen bei uns und legen da auch sehr viel Wert auf jeden Rat und jede Meinung. Also von daher mache ich mir da relativ wenig Sorgen, aber es ist natürlich so, dass ich mich auch freue, wenn wir noch weitere Besitzer dazu kriegen. Jetzt gerade der letzte Renntag Mannheim war sehr, sehr positiv für uns, was Gespräche anging und ich glaube, da kommt auch noch das eine oder andere jetzt dazu. Aber ich mache mir wenig Sorgen, dass das mal kritisch werden sollte. Da sind wir zu viel einer Meinung.
Also das heißt, die Racing Manager, die Selbsternannten, haben auch schon alle angeklopft und angerufen bei deiner Besitzerin.
Ja klar, das auf jeden Fall. Das ist ja auch, wenn du mal ein Pferd hast, was so ein bisschen besser wird, Indian Soldier damals nach seinem Sieg im Ausgleich 2 in München mit 20 Längen, da waren auch zahlreiche Anrufe dann da gewesen, mit allen möglichen Angeboten, auch an mich als Trainer, wie ich das durch den Besitzern schmackhaft machen kann, das Pferd zu verkaufen. Aber die sind da echt treu mir gegenüber und vor allem auch den Pferden gegenüber. Ne? Also Indian Soldier ist jetzt nach wie vor im Besitz auch von Britta Gollnick-Ulehr. Der steht jetzt bei einer guten Freundin von ihr in Bremen, direkt hinterm Haus und ist da jetzt als Rentner quasi im Besitz von der Britta. Also die sind da echt ganz treue Seelen.
Aber ist doch schön, wenn man so Besitzer hat und wie gesagt nochmal, es ist für unseren Sport ja auch phänomenal, wenn die da einfach mit Spaß bei der Sache sind, ein bisschen Geld rein investieren. Selber züchten auch, das ist auch nochmal so eine ganz andere Kiste, die auch sehr, sehr spannend ist, auch finanziell spannend ist, aber das Schöne ist, das merkt man dann erst in ein paar Jahren, wenn dann noch mehr Stuten dazu kamen und sowas.
Ich wollte gerade sagen, die Emotionen, die kennst du am besten.
Ja? Das ist ja das.
Kennst und dann, du besser
und,
mich.
Ja, ja. Ja. Bei uns sind es jetzt zwei Mutterstuten und insgesamt vier Produkte. Ich mag das Wort aber nicht so, aber sagen wir mal vier Nachkommen, die da rausgekommen sind, von denen man eigentlich jeden verkaufen wollte und man sich am Ende entschied, dass man alle behält. Ja, und das ist klar, so meine kleine Farm.
Ist klar.
Naja, gut, anderes Thema. Lass uns mal jetzt tatsächlich so ein bisschen über die einzelnen Kandidaten sprechen, die ich jetzt hier auf deiner Trainingsliste sehe. Besonders einen, über den haben wir in Mannheim auch schon kurz gesprochen, das ist dieser Ikarus. Da ist jetzt jeder gespannt, wie geht's denn mit dem weiter, weil dieser Sieg in Köln, der sah ja schon echt sehr beeindruckend aus. Und das Interview, was du danach gegeben hast, war auch sehr abgebrüht, weil du gesagt hast, ihr habt eigentlich damit gerechnet, dass der gewinnt. Ja. Ne?
Also der Ikarus hat es mir schon auf der Jährlingsauktion vor 2 Jahren angetan gehabt. Irgendwie, der war gar nicht so auf unserer Liste gewesen. Und dann habe ich gesagt, boah, vom Exterieur her, vom Schritt her, der hat mir richtig gut gefallen. Und dann hatte ich auch das Glück, dass die Britta mir quasi die Freigabe erteilt haben, das Pferd für sie zu steigern. Er hat sich von Anfang an immer gut angelassen. Er war so ein bisschen, oder er ist ein bisschen ein speziellerer Typ. Er ist ein bisschen hektisch gewesen die meiste Zeit, muss man sagen. Also gerade so der Weg zur Bahn, er hat sich über alles aufgeregt, was da war. Und wenn nichts da war, hat er sich trotzdem aufgeregt. Also das war so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, er bringt so eine Leistung auf die Bahn im Training. Nur der Kopf einfach da, dieses hektische und mit allem beschäftigt sein. Aber das war so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, wenn der in Köln seine Nerven im Griff hat, dann gewinnt er das für mich. So ein bisschen war der Maßstab für mich auch Boost Cruise, der ja einige Wochen vorher auf Sand gewonnen hat. Die beiden sind eigentlich in Abschlussarbeit zusammengegangen, weil die beide in dem Rennen laufen sollten. Und der hat Boost Cruise einfach stehen lassen eigentlich. Ne? Ich meine, den Mann haben wir gerade, ist jetzt so lang nicht. Wir haben auf der Sandbahn knapp 400 Meter. Der hat ihm da fast 100 Meter genommen dann. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann war er so 2-3 Tage vom Fressen her nicht so gut. Und dann haben wir für ihn auf den Start verzichtet. Boost Cruise hat dann gewonnen, hoch überlegen auf Sand. Und dann habe ich gedacht, na gut, man mag sagen über die Sandbahn, was man will. Aber es war ein Lebensdebütant auf einer tiefen Sandbahn, auch gegen die großen Quartiere, die eigentlich auch Konditionen ordentlich tanken können. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich mit meiner Meinung von Ikarus eigentlich richtig. Und ja, in Köln war ich nach dem Satteln, habe ich gedacht, Mensch, bist du eine abgeklärte Socke, so kenne ich dich gar nicht. Und dann der Weg rüber in Köln von Gastboxen in Führing, da war der so cool, da habe ich gedacht, okay, also da verwackelt heute nichts. Und ja, so hat er es dann auch gemacht. Er ist noch grün gelaufen, aber er ist danach jetzt auch nochmal viel reifer geworden. Er hat diese ganze Nervosität komplett abgelegt im Training auch. Der gefällt mir vom Fleck mal so gut. Und ich hab echt Mumm auf ihn, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen kam da jetzt auch der Schluss raus, dass wir jetzt da nach Iffezheim in das Derby Trial gehen. Ich denke, die 2000 Meter, die sollten auch gehen. Der wäre in Köln auch immer weiter marschiert. Also der hätte keinen rangelassen. Und ich habe da jetzt richtig, kann man schon so sagen, Bock drauf. Ja,
aber muss man natürlich nachnennen, ne? Also das heißt, ganz umsonst ist das nicht in Baden im Grupperennen noch mit dabei zu sein zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, Nachnenngebühr wird fällig, das ist ein bisschen teurer.
Britta ist gern bereit, die zu bezahlen. Die hat gesagt, du, wir haben ja alle gesehen, wie das Pferd gelaufen ist. Sie hatten auch viele Anrufe, die total begeistert waren von dem Pferd. Und man unterhält sich auch viel mit Kollegen, die auch alle fanden, dass das eine starke Leistung war. Und da nehmen die das Geld gerne in die Hand. Ja.
Muss man mal gucken, wie der mit der Distanz zurechtkommt, weil wenn er da nämlich gut läuft, dann wird es dann doch interessant, ob er vielleicht nicht nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt für eine Nachnennung. Ne? Das wäre dann so Richtung Derby oder sowas, ne? Aber das ist noch weiter Weg, oder?
Ja, eben. Also es sind natürlich alles Pferde in dem Rennen jetzt, die da auch hingehören. Und klar, wenn man in so einem Rennen unter den ersten dreien ist, dann muss man eigentlich schon anfangen zu träumen und dann wird es ein paar schlaflose Nächte wahrscheinlich geben und viel Gespräche miteinander im Team und dann muss man da tatsächlich weiterdenken. Aber ich bin da so jemand, der sagt, okay, Step by Step. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es in die Richtung gehen könnte. Wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht irgendwann anders. Aber mir ist das Wichtigste, der verkraftet es jetzt auch gut in den nächsten Start bei dieser Aufgabe. Ich meine, der wechselt ja jetzt von der Grundschule direkt in den Abiturjahrgang, wenn man es genau nimmt. Wenn man das jetzt mal so aus dem Menschlichen sehen will. Aber ja, wie gesagt, ich habe Mumm und vielleicht kommt es wirklich so weit.
Ja. Ich würde fast sagen, das ist schon ein bisschen Masterstudium, was er da angeht. So mit,
ja, das stimmt.
Mit dem amtierenden Winterfavoriten Fantastic Moon, der natürlich jetzt dann auch schon Start im Bauch hat und wer ist da noch alles genannt? Ich glaube, St. Clute ist noch mit drin und Winning Spirit auch, ne? Der könnte auch, glaube ich, ins italienische Derby gehen. Das ist so, glaube ich, die Alternative. Also wird spannend auf jeden Fall, aber ich drücke dir die Daumen. Ist das so? Also gut, du hast den Gruppe 1 Start ja schon gehabt. Derby-Starter hast du noch nicht gehabt, oder? Oder hattest du schon mal was?
Nein.
Dann ist das schon eins der größten Rennen jetzt dann, oder? Dich.
Ja, auf alle Fälle, genau, der Gruppe 1 Start damals bei Indian Soldier, das war so ein bisschen Ja, er hatte da Pech, der hatte diesen riesen Startverlust gehabt und man hat ja danach auch lang noch rumgerechnet, also nicht nur wir, sondern auch viele andere gesagt, okay, ohne den Startverlust wäre er zumindest ins Mittelfeld gekommen, was jetzt auch nicht riesig gewesen wäre, aber ja, aber das ist so der erste, wo ich sage, wo auch tatsächlich da voll reinpasst, wo ich überhaupt wo ich mir gar keine Gedanken mache, dass der da fehlplatziert wäre.
Aber sonst so arg viele irre Großnennungen habt ihr jetzt noch nicht abgegeben, ne? Also wenn ich mal bei dir reinschaue, es gibt ja sonst so ganz viele, die einfach sagen, okay, wir haben teuer Pferde eingekauft, dann werden die jetzt alle mal automatisch für Winterkönigin und Winterfavorit genannt und Derby und was da nicht alles ansteht. Bis auf die Auktionsrennen seid ihr da eigentlich, was das angeht, noch recht verhalten, ne?
Ja, also ich habe jetzt, also bei denen, die jetzt dreijährig sind, da war keiner, wo ich letztes Jahr gesagt habe, okay, der wird sicher in die Richtung gehen. Ich hatte zwar beim Icarus immer diese Riesenmeinung, aber es war einfach so, dass ich mir da bei der Distanz nicht 100% sicher war und eben auch die Kopfgeschichte, wo ich gesagt habe, okay, mache ich jetzt so eine Riesennennung und dann ist der bei den ersten zwei Rennen vom Kopf neben der Spur und es wird gar nichts. Ein bisschen. Klar, vielleicht unterscheide ich mich da von vielen, aber so ein bisschen will ich ja schon aufs Portemonnaie von meinen Besitzern auch gucken. Ne? Nennungen sind gleich gemacht, ne? Also den Knopf haben wir gleich gedrückt, aber ja, die Nennungen ziehen ja auch immer so ein bisschen was hinter sich her. Und gerade bei der Britta mit 21 Pferden, das sind schon die vielen Auktionsrennen. Das ist schon was, wo der Besitzer eine ordentliche Leistung in Vorleistung treten muss. Und deswegen war ich da auch nicht zu großzügig. Wie es jetzt für nächstes Jahr aussieht, das kann vielleicht anders werden, weil unser zweijährigen Jahrgang, der dann nächstes Jahr der dreijährigen Jahrgang ist, da sind schon einige Pferde dabei, wo ich mir jetzt schon vorstellen könnte, dass es doch in die besseren Rennen gehen sollte.
Wer ist da der Beste, jetzt so aus dem jetzigen Standpunkt her?
Naja, also bei den Stuten wackel ich schon ein bisschen zwischen der Kanchasi und der Red Rose Chess, sind beide sehr ordentliche Stuten, die schon unheimlich weit sind, die tolle Galoppade haben, von der Entwicklung schon weit stehen, wo ich mir auch fast sicher bin, dass sie dieses Jahr rauskommen. Also die sind auch vom Röntgen her in Ordnung gewesen, von Wachstumsfugen. Was bei Icarus übrigens auch ein Grund war, dass er zweijährig nicht an den Ablauf kam, weil er einfach so lange im Wachstum war noch. Nach außen hin hat man das nicht gesehen, aber wir kontrollieren glücklicherweise regelmäßig auch die Wachstumsfugen. Und da haben wir gesagt, okay, da machen wir noch mal ein bisschen langsamer. Und ansonsten zurück zu den Zweijährigen wieder. Also Imaginary ist so ein Pferd, der mir sehr, sehr gut gefällt, vom Exterieur her, von der Galoppade her, vom Kopf her, vom Nervenkostüm, vor allem Kreuzberg, Lord of England Sohn, also auf den habe ich richtig Mumm, der sieht jetzt schon aus wie ein fertiges Gruppepferd, vom Aussehen her, hat auch eine Wahnsinnsgaloppade. Bei ihm hoffe ich, dass er nicht zu sehr noch auslegt. Also der wird schon ein bisschen schwer vielleicht, ein bisschen groß. Da will ich ein bisschen vorsichtig sein, dass man ihn nicht überstrapazieren, da was so seinen Körper angeht. Und Arian ist sicherlich auch ein Pferd, was in die richtige Richtung gehen wird.
Kreuzberg, das ist, glaube ich, der Vollbruder von Kronprinz, ne? Das ist doch der, oder?
Ja.
Das ist ein feines Pferd. Ich habe den selber damals als Auktionator versteigert bei der Jährlingsauktion letztes Jahr. Und man guckt sich die ja vorher alle ganz genau an, nicht nur vom Papier, sondern auch wie die aussehen und so. Und der hat schon bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen. Also da habt ihr euch schon ein gutes Pferd in den Stall geholt. Also, jetzt kennen wir deine Pferde, die hoffnungsvollen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch über die Familie sprechen, denn das ist sowas, was ich immer mit dem kleinen Stall absolut in Verbindung bringe, dass ihr so ein richtiges, cooles Familienunternehmen seid. Man könnte von außen eigentlich echt schon fast denken, ihr seid irgendwie so eine italienische Familie, ne? Weil das irgendwie so generationsübergreifend ist und jeder hilft jedem. Und also das hat schon irgendwie sehr südländisches Flair bei euch. Ich glaube, das hat der Tommy Scardino wahrscheinlich als Italiener bei euch da mit reingebracht. Was ist der? Der ist dein Schwager, ist der, ne?
Es ist der Verlobte meiner Schwester. Also mit dem Heiraten, soweit sind sie jetzt noch irgendwie nicht gewesen. Gut, da kam die Pandemie dazwischen.
Und ein
Letztes
Kind
Jahr war
kam
die Katrin ja
dazwischen.
dann, genau, da war die Katrin schwanger und mit großem Bauch im Hochzeitskleid wollte sie auch nicht und anstoßen wollte sie dann irgendwo auch. Also ich denke, das wird irgendwann kommen, aber der Tommy, klar, ist mein Schwager, wenn man es genau nimmt. Und der hat das Italienische so ein bisschen mit reingebracht, jetzt auch bei meinem kleinen Neffen, der auch schon ein sehr aufgewecktes Kerlchen ist und eigentlich auch schon genau weiß, was er will. Das sieht man schon an. Und ja, aber ansonsten, wir hatten auch vorher schon einen riesen familiären Zusammenhalt. Also wir sind immer schon sehr eng mit meinen Eltern auch, mit meiner Schwester. ja, also Katrin ist ja 8 Jahre jünger wie ich, aber ich wollte immer eine kleine Schwester haben. Ich habe immer gesagt, als die Mama damals schwanger war, da war ich ja schon 8, habe ich gesagt, ich will auf alle Fälle eine Schwester, wenn es ein Junge wird, da gehe ich ins Kinderheim. Ja, also das war so meine Prämisse. Und dann hat es glücklicherweise ja mit meiner Schwester geklappt auch. Und ich bin echt glücklich mit ihr. Es ist natürlich so, in einem Familienbetrieb, man reibt sich auch mal miteinander. Es geht, läuft natürlich nicht alles rund. Aber unterm Strich und am Ende des Tages sind wir uns doch irgendwo immer alle einig. Und ja, also was den Stall an sich angeht, habe ich natürlich das letzte Wort, aber mir ist schon wichtig, die Meinung von allen zu hören, und dann passt es auch. Ja.
Aber wie ist das, wenn es dann doch mal richtig, also wenn der Tommy jetzt mal so richtig schlecht reitet, ja, kann ja mal
Ja.
passieren. Wie,
Ja.
also wird dann da einen Tag lang nicht mehr miteinander gesprochen, oder kriegst du dann auch noch
Nee,
Stress irgendwie mit
also
deiner Schwester, oder wie?
es kann natürlich alles passieren. Also wenn der Tommy schlecht reitet, der kriegt das schon, also verschont wird er auf keinen Fall. Ich fürchte für ihn, und da bin ich mir manchmal selbst nicht, oder bin ich mir manchmal selbst ein bisschen danach böse. Ich kann dann da schon sehr deutlich werden, und das kann auch schon mal laut werden, dann das Ganze. Aber ja, am Ende versteht er es dann auch, oder ich verstehe ihn dann vielleicht auch mal, weil, gut, was ich mir abgewöhnt habe, aus der direkten Emotion nach dem Rennen irgendwas zu kommentieren, groß. Aber es kann schon mal sein, dass man sich nicht einer Meinung ist, ne? Also das ist, denke ich, ganz normal. Das ist in anderen Betrieben auch so. Aber ja, es kann auch schon mal so weit sein, dass die Katrin dann eher mal zum Tommy hält, was ich auch verstehen kann und was für mich absolut in Ordnung ist. Aber ja, ich komme dann mit der Situation schon zurecht. Und unterm Strich ist es so, wie gesagt, dass es noch nie ein Problem gab, was nicht gelöst werden konnte.
Aber so emotional ist es ja dann am Ende doch schon. Also ich merke das immer, wenn
Ja.
ein Pferd gewinnt, besonders wenn es natürlich auch noch von dir trainiert wird, aber grundsätzlich, wenn der Tommy im Sattel sitzt. Also die Katrin, deine Schwester, die ist ja dann schon sehr nah am Wasser gebaut. Das sieht man dann schon
Ja.
immer, die Tränen kullern. Und das sind natürlich die positiven Momente, aber natürlich gibt es halt eben auch so Rückschläge, ne? Ich erinnere mich da noch an den schweren Sturz von Tommy Scardino. Sowas ist natürlich dann auch familiär, glaube ich, für euch doppelt und dreifach krass und belastend, oder?
Ja, auf alle Fälle, ne? Es ist ja so, wenn man den Sturz in Mannheim sah, den ersten, der in Anführungsstrichen noch relativ glimpflich abging mit einer Verletzung, die nicht so dramatisch war, so dass er relativ zeitnah wieder reiten konnte. Da war die Katrin gerade drüben gewesen im Stall, hat es gar nicht im ersten Moment so mitbekommen. Da muss man ihr das erstmal sagen, musst du da immer erst beruhigen, ne? Und es ist ja für mich auch so, es ist ja nicht einfach irgendein Reiter, den du da draußen sitzen hast, sondern es ist ja Familie auch ein Stück weit mit. Du bist da viel näher dran. Und gerade der Sturz in Saarbrücken, da war der Kleine gerade 2 Tage, war die Katrin mit dem Kleinen aus dem Krankenhaus raus dann nach der Geburt, und hat dann den Sturz am Fernsehen gesehen. Das sind halt hochemotionale Momente, wo man dann Telefonate hat, wo man alles erst beruhigen muss, wo man noch gar nicht weiß, was und wie genau. Das nimmt einen dann schon ein bisschen mit. Und klar, für mich als Trainer ist das auch so. Man überlegt sich, Mensch, hättest du denn vielleicht von dem Ritt abraten sollen, oder wo hättest du irgendwie hel besser helfen können, oder wie kannst du jetzt dann helfen im nächsten Moment, und wie kriegst du den jungen Mann wieder motiviert auch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Tommy, der hat echt, also ich bin da echt, muss ich echt loben, nach so einem Sturz, wo du so eine Sache hattest, da wieder so zurückzukommen, finde ich schon super, ne? Gerade weil es ja so eine Phase war auch, ne? Mit 2 Stürzen hintereinander, und dann noch viel Glück gehabt. Ja, und da ist man schon näher dran, ne? Weil man hat es eben jeden Tag, ja. Aber ja, man hilft sich da, und das hat auch super geklappt. Und jetzt bin ich natürlich mega stolz, wie er jetzt in der Statistik auch steht. Und ja, ich habe ja schon immer eine hohe Meinung vom Tommy. Er hat eine unheimlich angenehme Hand für die Pferde. Er tut keinem weh, er macht es mit den Pferden, was geht. Und ich glaube, die Pferde spüren das auch. Also er stellt sich immer super auf die Pferde ein. Ob das unsere sind oder Fremde, ja auch.
Tommy Scardino war auch einer unserer ersten Gäste hier bei Vollhorst, tatsächlich damals. Kann man sich nochmal im Archiv anhören. Da haben wir auch sehr viel natürlich über seine Karriere gesprochen, auch über euch als Familie. Und wir haben auch so über die Anfänge von ihm ja gesprochen, weil Tommy ja eigentlich in vielerlei Hinsicht schon so ein Stehaufmännchen immer wieder war, ne? Weil
Ja.
am Anfang hat er einen unheimlich schlechten Ruf gehabt, weil er halt
Ja.
irgendwie ja unzuverlässig war und nicht unbedingt immer das gemacht hat, was seine Lehrherren von ihm verlangt haben, und da so ein bisschen, ja, ich glaube, das war damals auch vielleicht so ein bisschen diese italienische Clique, die es dann so gab, die dann vielleicht einfach nicht ganz so das ernst genommen haben. Und dann hat er sich, ich weiß nicht, kam das durch dich oder der hat sich so 180 Grad gedreht und hat das so gut hinbekommen, dass er zum richtig anständigen, ernstzunehmenden Reiter wurde. Und jetzt ist er, und das ist das Krasse, wir haben Mai, er ist eigentlich schon meilenweit führender der deutschen Jockey-Statistik, was auch viele nicht erwartet haben, weil die auch gesagt haben, ja, lass mal die Sandbahn vorbeigehen und dann wird sich das schon erledigen, ja. Und ja, jetzt lass mal die ersten Grupperenntage und bliblablub. Er hat, und jetzt, ich habe die Statistik offen, er hat 16 Siege, Andras Stark hat nur 13. Und vor allem hat er einen Schnitt von 31,3%, ja. Und da ist er meilenweit über den anderen. Das hat keiner sonst. Andrasch 22, Leon Wolf 17, der vierte Michael Abig 11, 10, 13, 18, 11. Also das ist ja auch, gehört ja auch dazu.
Ja, eben. Also ich denke, der Tommy, der hat aus den Ritten, die er bekommt, macht er wirklich das Beste. Er hat natürlich den Nachteil gegenüber den anderen, dass er mit unserem ein relativ kleines Quartier hinter sich stehen hat. Er bekommt natürlich jeden Ritt, den er kriegen kann von uns. Und aber man sieht eben einfach, was er draus macht. Und ich glaube, wenn er noch mehr Ritte hätte, dann würde er die auch entsprechend umsetzen. Und das gefällt mir besonders gut, weil ich denke, so eine prozentuale Quote, die ist schon sehr ausschlaggebend. Die sagt schon sehr viel aus. Auch weil er sitzt jetzt nicht immer auf den heißen Dingern, auf den großen Rennbahnen. Ne? Er gewinnt auch gerne mal mit einem Außenseiter, weil er einfach sich vorher viele Gedanken macht. Also wir haben das oft mal, dass er für fremde Trainer reitet, wo er dann unter der Woche sagt, Trainer, hast du gesehen, ich reite jetzt das Pferd. Was meinst du? Ich habe jetzt die Idee dazu. Wie findest du das? Also wir unterhalten uns da auch viel drüber und er macht sich da echt viele Gedanken, wenn er einen Ritt von anderen Besitzern oder anderen Trainern bekommt, wie er das am besten umsetzt, ja. Und da ist er unheimlich professionell geworden. Er ist jetzt seit 2016 bei uns. Und so wie du auch gesagt hast, er kam ja so ein bisschen als schwieriger Kandidat zu uns. Und ich war ja so die letzte Anlaufstation, um seine Ausbildung weiterzumachen, weil es eben vorher ein bisschen schwierig war. Und ich habe dann gleich so ein paar Grenzen haben wir besprochen auch. Ich habe damals gesagt, dass er kein Manager mehr hat, sondern dass das der Ausbilder macht. Und das waren einige Dinge, das war für ihn schon erstmal schwer, muss man sagen, weil er hat ja vorher so ein bisschen das typische Jockey-Leben gelebt und genossen. Und dann hat er erstmal gelernt, okay, dass Ausbildung doch was anderes heißt. Und ich glaube, das hat ihm ganz gut getan, weil ich habe ja jetzt keinen neuen Menschen aus ihm gemacht. Wir haben nur einfach aus ihm auch sich entwickeln lassen, was er eigentlich ist. Ne? Ein Mensch, der unheimlich viel für die anderen da ist, sich unheimlich engagiert, sich unheimlich viele Gedanken macht, hochsensibel ist auch irgendwo. Das galt ja erstmal zu wecken. Und ich hatte das damals zu einer älteren Kollegin gesagt, die gesagt hat, auf keinen Fall darfst du den einstellen und hin und her, ein frecher Kerl und das überhaupt. Zu der sage ich heute auch noch, sage ich, guck mal, vielleicht liegt der Fehler manchmal auch bei uns Ausbildern, ja, weil wir sind eigentlich dazu da, die jungen Reiter auch auszubilden und nicht einfach nur immer reiten zu lassen. Es ist nun mal, da steckt mehr dahinter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da haben wir Ausbilder auch einen Erziehungsauftrag. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Und der Tommy hat alles mitgenommen, was er mitnehmen konnte und hat sich da bombig entwickelt. Also da bin ich echt auf seine Entwicklung stolz und vom Reiterlichen her, ja, da kann ich ihm natürlich nicht viel vormachen oder eigentlich gar nichts. Aber da hat er natürlich ein unheimliches Talent. Und was so Taktik und Beobachtungen angeht, ja, da sprechen wir schon sehr offen drüber. Das ist schon gut.
Was war zuerst in seinem Leben, Marco Klein oder Katrin Klein?
Der kam erst zu mir an Stall. Also er hat mich angerufen und dann habe ich gesagt, naja, warum willst du zu uns kommen? Und das hat sich eigentlich alles ganz gut angehört, auch von den Gedankengängen. Ja. Und die beiden, die sind zusammengekommen, das hat schon einige Monate gedauert erstmal.
Okay, ja, ich wollte nämlich gerade schon sagen, weil du gerade gesagt hast, du hast ihm erstmal Grenzen aufgezeigt, da gehört ja normalerweise schon noch dazu, dass man nicht unbedingt die Schwester vom Trainer sich gleich klar macht, ne, eigentlich.
Also ich habe das am Anfang auch gar nicht zugeschnallt, das kam dann irgendwann raus und im ersten Moment habe ich gesagt, oh Katrin, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Also ich war nicht sofort begeistert, das wissen die beiden auch, aber heute sage ich, okay, also gerade wenn ich jetzt den kleinen Matteo sehe, dann sage ich, okay, ihr habt alles richtig gemacht, das passt schon alles wunderbar. Und die Grenzen, die waren einfach so, die waren schon berufliche Grenzen, die ich ihm da aufgezeigt habe, wo ich eben gesagt habe, okay, wie gesagt, Management ist weg und jetzt ist hier, der Fokus liegt erstmal auf dem Stall und der Fokus liegt auf der Arbeit und auf der Ausbildung. Und er hat ja dann auch, das muss man ja auch sagen, auch wenn er eine Zeit lang die Schule nicht so besucht hatte bei den vorherigen Kollegen, wo ich auch sage, das ist auch wieder unsere Ausbilderaufgabe. Also kann man die jungen Leute gar nicht so schimpfen. Da müssen wir hinten dran sein. Hat ja die Ausbildung als als Prüfungsbester in seinem Jahrgang abgeschlossen. Und da waren es, glaube ich, 12 oder ja, ich glaube 12 Auszubildende in dem Jahr.
Siehst du, so bescheiden ist er, das hat er uns damals im Podcast gar nicht verraten. Ja. Jetzt wissen wir das durch dich. Aber hat er dieses bisschen Härte, was du da jetzt so reingebracht hast, hast du das irgendwie aufgrund deiner Bundeswehr-Vergangenheit? Weil du warst ja mal Berufssoldat, ne? Habe ich gelesen.
Ja, genau. Das hatte ich damals auch zu der Kollegin gesagt. Ich habe gesagt, naja, dazu, ich habe beim Bund andere gehabt, die nicht mitmachen wollten, konnten die immer irgendwie motivieren. Und das werde ich mit ihm auch schaffen. Ich glaube, das liegt schon so ein bisschen daran. Also ich bin sehr strukturiert, was viele Dinge angeht, habe eine sehr straffe Meinung auch zu vielen Sachen. Und ich glaube, das kommt schon ein bisschen aus der Bundeswehrzeit heraus. Ja. Also ich meine, du kannst dort auch nicht nur mit, also dieses Befehl und Gehorsam, wie das früher bei der Bundeswehr war, das ist ja heute auch etwas deutlich lockerer geworden, beziehungsweise man kann auch nicht, das kennt jeder von uns, man kann nicht immer alles nur mit Druck machen. Ja. Man muss die Leute überzeugen einfach auch. Und das hat da auch geklappt. Aber ich glaube, so das Ganze aufzeigen, das war schon so ein bisschen, da ist so die leichte militärische Struktur schon auch da, ja.
Aber war das dann so richtig mit Gewehr auf dem Rücken und durchs Gebirge oder wie war das bei dir?
Ja, also ich war Heeressoldat und hab Sanitätsdienstaufgaben gehabt, weil ich war ja vorher schon Krankenpfleger und Rettungsassistent und bin ja mit höherem Dienstgrad schon eingestellt worden. Aber ich hab die Ausbildungsgänge durchlaufen und war beim zweiten Dienstjahr auch schon das erste Mal in Afghanistan gewesen für 4,5 Monate. Ja. Und insgesamt habe ich 3 Afghanistan-Einsätze mit 360 Dienst, also Auslandstagen. Und ja, war eine super interessante Zeit. Und also ich habe viele Facetten vom Militär auch kennengelernt durch die verschiedenen Verwendungen. Und ja, es hat schon viel Freude bereitet.
Aber es gibt ja schon viele, die kommen dann zurück und haben einen kompletten Knall eigentlich, oder? Also das war jetzt bei dir nicht so häufig. Ja.
Also schon, nee, also ich habe da toi, ich muss ich auch sagen, ich habe viele Sachen dort erlebt, die schon zu verarbeiten waren. Ja. Aber ich muss sagen, dass es da auch schon immer Einsatz, die Kameradschaft ist, die gibt es nirgendwo anders, so wie beim Bund, das muss man schon so sagen. Also Kameradschaft hat man auch früher da ja viel gelernt. Der Zusammenhalt einfach, dass man füreinander da ist. Und das hat mir viel geholfen, auch schon im Einsatz über Sachen zu reden. Und ich habe toi, da nichts mit nach Hause genommen. Ich hatte nie schlaflose Nächte wegen irgendwas, obwohl wir viel gesehen haben. Ich war im ersten Einsatzleiter von der Notaufnahme von unserem Einsatzlazarett. Das kann man sich vorstellen, vergleichbar mit einem Kreiskrankenhaus. Und wir hatten schon jeden Tag so 2-3 Schockraumpatienten, also wirklich Schwerstverletzte, die da zu uns kamen. Aber das hat es nur ein bisschen mitgebracht, dass ich vorher schon viel Rettungsdienst gefahren war. Und Verletzungen, Verwundungen waren mir eh geläufig und das war eh normal für mich. Jetzt kam es nur dazu, dass es vielleicht jetzt Kameraden waren, mit denen du vorher eben am Tag vorher noch gegessen hast abends. Mhm. Das ist so der Unterschied, aber also toi, ich habe da ist glücklicherweise, würde ich jetzt mal behaupten, nichts hängen geblieben, aber es stimmt, also es gibt schon viele junge Männer und junge Frauen, die doch was mit nach Hause nehmen. Das wird leider immer unterschätzt und die Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten ist leider in der Gesellschaft ein bisschen zurückgefallen, ja, weil man einfach auch die Aufgaben nicht mehr so kennt, die Bundeswehr hatte.
Aber ist es nicht dann auch manchmal so, dass du sagst, ich würde gern trotzdem wieder anfangen, da irgendwie, weiß nicht, Menschen medizinisch zu helfen oder sonst, weil man das irgendwie sonst das ganze Leben lang gemacht hat? Oder sagst du, jetzt das genug erlebt, ich bin froh, jetzt einfach nur noch Pferde um mich rum zu haben?
Ja, also ich muss sagen, also ich habe ja also bis vorletztes Jahr im Sommer, letztes Jahr im Sommer habe ich am Krankenhaus immer noch so ein paar Dienste gemacht nebenher in der Pflege. Das wurde dann einfach zeitlich, habe ich das nicht mehr geschafft, zumindest nicht mehr fest zugesagt. Ich habe im Krankenhaus damals Bescheid gesagt, hier, wenn ihr mich braucht, wenn ihr viel Personalnot habt, könnt ihr mich mal anrufen, spontan. Mache ich gerne eine Schicht, auch gern so einfach. Bis jetzt kam es dazu noch nicht. Ab und zu juckt schon mal in den Fingern, wo ich sage, Mensch, Rettungsdienst war auch eine schöne Zeit, könnte ich mir jetzt auch nochmal vorstellen. Ich habe so den einen oder anderen alten Kollegen, der ab und zu mal über Social Media dann schreibt, hier, wie geht's dir? Hast du nicht mal Bock, mal wieder mit uns hier eine Schicht zu fahren oder so? Weil es eigentlich auch immer, ja, also lustige Truppen waren und das auch immer Spaß gemacht hat. Ich glaube, dass ab und zu wird das, werde ich das auch mal machen. Also ich hab da schon mal Lust drauf. Ich halte mich auch in Übung. Ich mache zumindest online immer die Fortbildung mit, dass ich da auf dem Laufenden bin. Also ganz verlieren will ich es nicht. Ja, aber es ist jetzt so, die Pferde sind für mich absolut im Fokus und ja, das nimmt ja auch schon viel Zeit in Anspruch.
Zeit ist ein gutes Stichwort. Bevor wir nämlich jetzt anfangen, uns mit anderen Themen hier zu verplappern, wir haben ja fast schon 40 Minuten vom Podcast weg und haben noch so viele Kategorien, die wir noch abfeuern müssen und dürfen, wollen wir jetzt mal wieder zurück zum Pferderennsport switchen und wollen von dir mal wissen, was für dich der allerbedeutendste, der beste, der emotionalste Moment in deiner bisherigen Rennsportkarriere war.
Der schönste Moment.
Also ich glaube schon, dass mein schönster Moment eigentlich mit mein erster Sieg auch war, weil ich mit dem überhaupt nicht gerechnet hatte damals, noch als Besitzertrainer mit Gold of Dubai. Den hatte ich meiner Schwester zum Abitur geschenkt und es war so, ja, im Training hast du überhaupt gar nichts gemerkt, dass der überhaupt so richtig Lust hat. Und am gleichen Tag hatte ich Sal Baba laufen, das war so eigentlich mein Mummpferd und der war dann weg. Und der Gold of Dubai, der hat dann in Frankfurt damals vor dieser traumhaften Skyline auf dieser schönen Bahn gewonnen. Und das war, glaube ich, so mit für mich der schönste Moment. Weil man natürlich sagen muss, Siege sind immer schöne Momente. Auch in den Soldier oder die Siege mit Sal Baba. Also ich habe da so viele Momente. Aber ich glaube, so der erste Sieg, das war der schönste, wo du gedacht hast, hey Mensch, da hast du aus so einem kleinen Endline quasi, hast du was gemacht, wo der jetzt gleich gewonnen hat. Und ich muss aber nochmal sagen, jetzt auch, wenn ich jetzt ins Aktuelle denke, wenn ich jetzt an Icarus denke, das war auch, ich glaube, das war der zweitschönste Moment, war dieser Sieg jetzt in Köln, weil das eben einfach einer war, den ich als Jährling rausgesucht habe, wo ich schon immer eine Meinung dazu habe, den wir geformt haben, mit dem wir seine Zeit gegeben haben und der jetzt dann beim Lebensdebüt gleich gewonnen hat. Also das war, glaube ich, der zweitschönste Moment.
Ja. Ich habe zu meinem Abitur, glaube ich, damals irgendwie eine Flasche Shampoos bekommen oder irgend sowas, aber kein Rennpferd und schon gar nicht von meinem Bruder. Hattet ihr da schon immer so an euch, so Geschenke zu machen, wie die Scheich Mohammeds oder wie kam es dazu?
Naja, also, der Gold of Dubai war jetzt im Ansatz nicht so, dass ein Scheich Mohammed hätte gekauft damals, also der war deutlich günstiger auch. Ja, das war einfach so, ich hatte das meine kleine Schwester und ja, mir war das wichtig, da was Tolles zu machen. Wir hatten den Sal Baba ja damals schon als Rennpferd und ja, und dann kam das Angebot und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt die Katrin macht gerade Abi und ja, komm, den kriegt sie jetzt geschenkt. Ja, und ja, so war das irgendwie. Aber das ist auch nicht viel. Also man sitzt ja jetzt nicht so, dass man vollhängt oder so, aber ich versuche schon, meinen Lieben immer was Gutes zu tun irgendwie. Das ist mir schon wichtig auch.
Naja, ich merke das immer. Also wenn Tommy Scardino mir dann mal irgendwie schreibt, sag mal, kannst du mir da ein gutes Restaurant empfehlen? Weil der Marco hat uns da ein Wochenende geschenkt oder sowas. Da denke ich mir schon immer, hallo, es gibt schon schlimmere Familien, die man wahrscheinlich reinheiratet.
Ja,
ne?
Das denke ich auch, ja. Ja, ich mache das schon gern, weil das ist ein Stück weit Dankbarkeit auch. Ne? Ich meine, die Katrin ist ja auch, die ist so viel am Stall dabei und die macht ja wirklich alles. Und jetzt die Zeit, wo sie ja im Moment in Elternzeit ist, der Kleine ist ja jeden Morgen mit am Stall dabei auch jetzt schon und da passt die Oma drauf auf und die Katrin, die ist ja eine Vollkraft quasi bei uns.
Und deine Eltern, ich weiß gar nicht, ich glaube, deine Mama hatte doch mal so panische Angst vor Pferden früher, oder? War das nicht so?
Ja, auf alle Fälle. Also da war schon, die ist dem Pferd nicht näher gekommen, bis er unbedingt sein musste. Und hat sich dann die letzten Jahre einfach übers Füttern und dann irgendwann mal so ein paar Schritte näher immer mehr gemacht. Ne? Und zwischendurch hat sie auch mal so ganz, ganz brave mal drüber geputzt oder so. Ne? Also sie traut sich schon immer mal was. Aber sie ist echt die gute Seele am Stall und also ich fütter ja morgens und die Mama kommt dann so 20 Minuten später mit ihren zwei Taschen voll klein geschnittener Karotten und klein geschnittener Äpfel und da bekommt jedes unserer Pferde, die wir im Stall stehen haben, nochmal von der Mama aus der Hand die Karotten, dann kriegt jeder seinen Kopf gestreichelt, also da sind keine Berührungsängste mehr und also man merkt mal schon so Tage, wenn die Mama mal, ich hatte jetzt hatte denen zu Weihnachten eine kurze Mallorca-Reise geschenkt, da waren meine Eltern dann eine Woche weg und die Pferde haben es, glaube ich, schon morgens gemerkt, ob ich die Karotten einfach nur in Druck reinwerfe oder ob die Mama die denen aus der Hand gibt.
Ja. Also das ist schon so. Ja, das ist gut. Daran merkt man, wo die vielen Erfolge herkommen. Das sind Mamas handgegebene Karotten dann am Ende. Aber in Mannheim, wie ist das eigentlich? Wie reagieren die Leute denn darauf, wenn du da irgendwie erzählst, ich bin Galoppertrainer oder ich habe da was mit Rennpferden zu tun? Weil Mannheim ist jetzt nicht so die klassische Stadt, wo man wirklich glaube ich, wo viele Leute wissen, dass es überhaupt eine Rennbahn gibt. Ne? Das ist ja jetzt in Köln zum Beispiel oder generell im Westen oder auch in Baden-Baden oder so, ist das ja schon anders.
Ne? Also die letzten Jahre hat sich das zusehends gemacht. Das liegt auch so ein bisschen vielleicht daran, dass wir jetzt eben auch mehr Starter haben und auch mehr in der Presse sind, sowohl lokal als auch in der Fachpresse. Auch in Mannheim dringt es jetzt weiter durch. Der Tommy hat jetzt aktuell wieder mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen, mit einem lokalen Fernsehsender gedreht, wo es um das Jockey-Dasein ging. Da waren jetzt zwei Artikel drin. Der andere lokale Sender will jetzt mit uns was machen. Also in Mannheim kommt da schon ein bisschen mehr das Bewusstsein. Das haben wir jetzt gerade an dem Renntag gestern, ist mir das nochmal aufgefallen, wie viele junge Leute mir zwischen 20 und 30 auf der Bahn hatten, wo das Wetter noch so schön war. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute jetzt ein bisschen wacher werden. Und ich bin relativ gut vernetzt mittlerweile in Mannheim und dadurch geht es auch nochmal mehr in die Fläche. Aber so die Leute, wenn man denen das erste Mal erzählt, wie du trainierst, Rennpferde, ja, was ist denn das? Was macht denn ihr da? Und die denken halt, dass es so eine halbe Stunde am Tag ist, wo man da so ein bisschen beschäftigt ist. Aber wenn man denen das mal allen erklärt hat, dann kriegen die auch Interesse. Und ich glaube, das ist so die Zukunft des Sports auch. Wir dürfen uns nicht hinter unseren Zäunen verstecken auf der Rennbahn. Dass jeder einzelne Aktive, ob das ein Besitzer ist, ob das ein Trainer ist, wir müssen einfach da so ein bisschen in die Fläche reingehen. Wir müssen unsere Leute einfach, unsere Freunde überzeugen oder Leute, die wir neu kennenlernen, so ein bisschen für unseren Sport begeistern. Das liegt an uns allen. Dass wir kleinen Trainer da vielleicht ein bisschen offensiver sind, das sieht man, wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre die Landschaft mir durchschaue, ob das jetzt Stargard ist, ob das jetzt Golnik Ulea ist, ob das Bethke Jenicke ist, die sind alles über nicht die ganz großen Trainer in den Sport gekommen. Und ich glaube, da sind wir Kleinen momentan eher so die versuchen auch, die Leute von außen zu holen, für den Sport zu begeistern, weil wir sie auch brauchen, weil wir eben nicht so den Standard haben, dass jetzt im Oktober dann eben 15, 20 Jährlinge vom Gestüt XY einrücken. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Hm. Also ich glaube, da ist der Sport auch gut mit bedient, dass wir wirklich alle an einem Strang ziehen und nicht sagen, oh, das ist mir zu viel, warum soll ich denn da doch mit irgendwelchen anderen Leuten drüber quatschen? Und deswegen wird es in Mannheim jetzt auch deutlich mehr, dass die Leute mehr so Rennsport auch mitleben, außer die Seckenheimer.
Ja, ja, ich fand es auch deshalb ganz gut und wichtig, dass dieser Renntag gestern tatsächlich stattgefunden hat, weil das war ja schon eine Option, da einfach zu sagen, es geht nicht. Es ist wirtschaftlich einfach nicht machbar, aber zum einen ist natürlich für die Starter schon wichtig, dass die eine Möglichkeit haben und zum anderen halt auch Sponsoren, hat man ja auch gesehen, viele auf der Bahn. Und auch echt viele Fans, wie du es gesagt hast, junge Leute. Und ich hatte das Gefühl, auch viele Leute, die zum ersten Mal auf der Bahn sind, ne?
Ja, auf alle Fälle. Es waren viele, die gefragt haben, okay, wie läuft das mit der Wette ab? Wir hatten viele Studentengruppen da auch. Ich hatte es beim ersten Renntag festgestellt, da waren so zwei, drei Verbindungen irgendwie, die da waren. Und jetzt plötzlich waren es wieder deutlich mehr. Und da habe ich gerade, heute Mittag habe ich zu meinem Vater gesagt, habe ich gesagt, du siehst einfach, ne, wenn die Leute, wenn es denen gefallen hat, die kommen wieder und die bringen jemand mit. Und das ist einfach das Wichtige. Und genauso ist es, den Renntag stattfinden zu lassen. Das ist sicherlich nicht wirtschaftlich für so einen Rennverein jetzt das große Highlight. Aber, und ich glaube, das zeichnet Mannheim auch aus, sowohl mit den jetzigen Verantwortlichen als auch mit denen davor schon, dass man immer versucht hat, den Sport gerade auch im Südwesten hochzuhalten. Denn während der Pandemie war Mannheim auch die einzigen, die veranstaltet haben. Da hat man den einen Renntag, der auch maßgeblich auf dem Tommy und auf meinem Gedanken da gewachsen ist, wo wir die Sponsoren dazu zusammengesucht haben, dass der Renntag stattfindet, weil einfach aus dem Rheinland da nichts kam. Und es ist einfach so, wir sind dann im ersten Moment Provinz und gerade bei Corona, da hat man gedacht, okay, das Zentrum muss erstmal gestärkt werden und Mannheim hält da schon die Fahne hoch und da gibt jeder viel Gas und wir wollen auch, dass das so weitergeht. Wir wollen unsere Renntage behalten, auch wenn wir dieses Jahr ein weniger haben wie die Jahre zuvor. Aber gerade gestern hatte ich viele tolle Gespräche auch mit Leuten, die vielleicht sponsern wollen oder die bei Pferden mit einsteigen wollen oder, die man da begeistern konnte. Und ja, so lebt Rennsport einfach nur weiter, denke ich. Und das zeigt Mannheim schon, dass es da noch funktioniert und funktionieren kann.
Also scheint aufwärts zu gehen in Mannheim. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar mehr Starter. Aber der Umsatz war zumindest dafür am Sonntag doch ganz in Ordnung, dass so wenige Pferde in so wenig Rennen an den Start gekommen sind. So, jetzt wollen wir zur nächsten Kategorie kommen. Und das ist wie immer der peinlichste Moment im Rennsport. Und den gibt's jetzt für dich.
Der peinlichste Moment.
Jetzt bin ich gespannt. Das ist normalerweise immer was, wo die Leute sich unheimlich schwer tun. Ich glaube, Luca Delosier hat sogar letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, er hat da gar nichts, was er da irgendwie groß sagen will. Hat dann aber zumindest mal einen großen Fehler sich eingestanden. Das fand ich auch nicht so ganz verkehrt. Aber du bist ja einer, der über alles spricht, kein Blatt vor den Mund nimmt und dem nichts Peinliches, wie ich es Gefühl habe. Ja, außer wenn man mal die falsche Anzugfarbe trägt. Ich glaube, das wäre sowas bei dir, wo man, ja, wo man dich dann tatsächlich schlecht gelaunt erwischt.
Ja, das könnte durchaus passieren. Also ein peinlichster Moment war in Dortmund mal, da habe ich tatsächlich mit der falschen Nummerndecke gesattelt und hatte mich dann, als das Pferd im Führing war, über den Kollegen noch aufgeregt, habe gesagt, wie kann man dann schon wieder mit einer falschen Nummerndecke satteln, bis ich dann darauf hingewiesen wurde, dass es meine war. Das Pferd hat dann gewonnen und 14 Tage später ist mir es wieder passiert. Auch da musste ich nochmal kurz umsatteln und es hat wieder gewonnen. Dann habe ich überlegt, okay, ist das jetzt so peinlich oder müssen wir da jetzt, oder ist das irgendein Omen? Nee, aber das war schon so ein kleiner peinlicher Moment. Und dann hatte ich noch einen in München, das hat aber zum Glück keiner groß mitbekommen. Da hatten wir noch so einen 7,5-Tonner Pferdetransporter und ich ziehe mich immer auf der Rennbahn dann um. Und ich musste nochmal kurz in das Pflegeabteil einsteigen. Und dabei ist mir tatsächlich der Saum der Hose einmal von vorn bis hinten komplett gerissen. Das war schon ein peinlicher Moment. Das haben nur das Personal, was an den Stallungen war, mitbekommen. Das waren auch große Lacher damals. Aber ich habe glücklicherweise immer ein zweites Outfit dabei. Von daher ist das dann nochmal gut abgegangen.
Wenn du es bei uns erzählst, bleibt es auf jeden Fall unter uns. Aber hast du dann immer ein Ersatzoutfit dabei oder wie ist das?
Ja, naja, also ich mache das, wenn ich selbst Transporter fahre, dann mache ich das schon, weil man kann sich ja schon mal ein bisschen versauen.
Ah ja, okay. Ja. Also einmal Blaumann und einmal feiner Zwirn sozusagen.
Ja, genau.
Ja, aber ihr fahrt komplett selber. Also ihr habt einen eigenen Transporter und dann macht das selber.
Ja, also zum Großteil. So, wenn es die Pferde dann zulassen. Wir haben einen Zweiertransporter. Wir haben auch einen Anhänger für zwei Pferde, der genauso ausgebaut ist wie der Transporter, wie der kleine. Aber wenn es mehr Pferde sind, dann greifen wir schon auf die Transporteure zurück. Und da fährt in der Regel ja auch der Andi Fallert für uns. Mhm. Aus Iffelsheim und ja, das ist auch ein gutes Team. Wir hatten das jetzt mit den Debütanten auch, da kommt er dann gerne auch mal schon einen Tag vorher gefahren und dann kann man nochmal das Verladen üben, dass es dann gerade bei den frühen Starts, wir müssen ja teilweise nach Köln, müssen wir dann jetzt bei so einem PMU-Renntag ja schon mal um 4:30 verladen. Und da ist es schon gut, wenn du das einen Tag vorher nochmal geübt hast mit der großen Rampe und da kommen wir mit dem Andi Faller super zurecht.
Das ist sowieso was ich mich schon ganz oft gefragt habe, wieso eigentlich in den Rennstellen bei uns in Deutschland alles so arg früh morgens anfängt irgendwie. Ne? Also in so Ländern, wo es so arg heiß ist, kann ich das verstehen. Weil die Rennen, die sind ja eigentlich, also wenn es jetzt nicht gerade PMU ist, sind die ja auch eigentlich eher alle mittags, nachmittags, manchmal abends irgendwie. Ja. Wieso muss man dann morgens um 5 schon auf der Trainingsbahn sein? Erklär mir das mal.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist einfach so, das ist eine traditionelle Geschichte einfach. Man will morgens die Pferde arbeiten und ja, ich glaube, das kommt aus dem Arbeitsablauf und ich glaube, das haben die wenigsten geändert. Also außer die vielen Besitzertrainer, also ich habe das ja als Besitzertrainer auch gemacht, wenn ich so Mädels und Jungs hatte, die hobbymäßig für uns geritten sind, dann haben wir das auch nachmittags gemacht. Aber ansonsten liegt es einfach am traditioneller Arbeitsablauf, würde ich schon fast sagen.
Also mit anderen Worten hast du auch keine richtige Erklärung. Ist gut, nee. Muss ich mich nicht schämen. Christian von der Recke macht mich immer doof an, weil der nämlich einer ist, der weiß, dass ich immer erst am liebsten um 11 oder so oder um 12 aufstehe. Deshalb kriege ich da jedes Mal eins reingedrückt. Müsst ihr mal drauf achten in den Interviews. So, was machen wir jetzt? Charity-Wette, oder? Das ist doch jetzt hier, war gar keine Überleitung, aber zumindest der richtige Zeitpunkt.
Die Charity-Wette.
Was hast du dir ausgesucht? Wo wollen wir wetten zusammen?
Also ich würde im Derby tatsächlich, ist der aktuelle Favorit auch mein Favorit. Und ich würde es dem Mr. Hollywood auch wünschen, dass er das Derby gewinnt, vor allem auch dem Henk. Wir haben ja zusammen die Meisterprüfung gemacht und die Lehrgänge. Das war eine schöne Zeit. Und ich weiß auch, dass der Henk trotzdem vielen Erfolg auch viel um die Ohren hat. Und dass das auch nicht alles einfach ist. Das sieht immer alles so top aus, mehrfach Champion und so. Aber da ist ein entsprechender Druck da. Ich stand letztes Jahr, als er Henk das Derby gewonnen hat, stand ich direkt neben ihm und da hat man gesehen, wie das alles so abgefallen ist. Und deswegen gönne ich ihm das, wünsche ihm das. Und wie das Pferd jetzt gewonnen hat in München, das war schon auch beeindruckend. Klar, braucht man natürlich ein bisschen Regen in Hamburg vielleicht auch. Aber
kam schon mal vor in der Vergangenheit, Marco.
Genau. Ja. Deswegen bin ich da recht optimistisch und das wird auch meine Wette dafür und ich würde mich da
würde ich mich echt freuen.
100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz? Der steht gerade 6-1.
Ja, ich würde 50-50 trotzdem.
Genau, 20-10 Platz gibt es. Also ja. Das heißt, wenn wir 50-50 machen, wären das 400 Euro für den guten Zweck. In dem Fall für den Hand-in-Hand-Cup, das ist ja unser Charity-Partner. Im Juni großes Benefits-Fußballturnier, wo aber die kompletten Einnahmen dann für krebskranke Kinder und grundsätzlich kranke Kinder aufgewendet werden. Und unser Geld kommt da eben on top, wenn denn Mr. Hollywood gewinnen sollte oder zumindest mal platziert ist. 60-10 Sieg und 20-10 Platz ist auch für den beeindruckenden Sieg auf dem Boden, der ja wahrscheinlich in Hamburg auch herrschen wird, schon ganz in Ordnung. Selber mal einen Derby-Starter zu haben, das ist aber schon so eins der nächsten großen Ziele für dich, oder?
Ja, also das sehe ich auch so. Ich meine, ich denke, das Ziel haben wir alle, mal in den großen Rennen mitzumischen. Und gerade Derby, das ist schon was, wo ich glaube, schon dabei sein sehr wichtig ist, aber auch realistisch dabei zu sein. Klar, ich glaube, so ein Derby-Sieg, das ist der Traum von jedem. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Wir haben uns die letzten Jahre, gerade was die Qualität der Pferde im Stall angeht, deutlich gesteigert. Und was die Jungen angeht, ich habe ja so viele junge Pferde früher nie trainiert. Und wir haben ja jetzt erst so richtig die Vergleichsmöglichkeiten auch mit den vielen Jungen, die wir haben. Man sind 12 Zweijährige jetzt. Das ist über ein Drittel des Stalls. Und da fällt es einem natürlich auch schon mal einiges noch mal leichter, auch die Pferde miteinander zu arbeiten. Und ich denke, das Ziel ist auf alle Fälle da.
Und nächstes Ziel ist dann vielleicht den alten Lehrgangskollegen Henk Krewe mal wieder zu überholen. Momentan hat er 12 Siege in der Trainerstatistik, du bist bei 10 Siegen. Aber weißt du, was witzig ist? Ihr habt beide genau dieselbe Prozentzahl. Genau 28,57% Siege zu Starts. Das ist schon verrückt. Ich alter Statistikfuchs. Ja,
hätte ich vor einigen Jahren nicht geglaubt, dass das mal um die Jahreszeit noch so aussieht.
Aber jetzt am Wochenende hast du keinen Starter, ne? Das heißt,
Nein, dieses Wochenende haben wir nichts. Wir machen am 18. Mai in Dortmund weiter mit der Pandora im dreijährigen Stutenrennen und die Gamine läuft im Ausgleich 3 und dann kommt ja die Auktion bei der BBAG, wo wir dann auch mal gucken, ob man da vielleicht auch nochmal was mitnimmt. Und am Samstag ja dann hoffentlich der positive Auftritt von unserem lieben Icarus.
Wir sind auf jeden Fall gespannt und drücken dir ganz fest die Daumen. Ganz lieben Dank, lieber Marco. Viele Grüße an die gesamte Familie und auch an deine Besitzerin auf jeden Fall. Holen die sich irgendwann mal eigentlich einen Stallnamen oder wird das immer unter ihrem Namen weiterlaufen? Das habe ich mich schon oft gefragt. Normal müssen wir doch damals irgendwie so Stall Golden Teeth oder irgend sowas.
Ich glaube, das war zwischendurch mal, also vor ein, zwei Jahren war sie, glaube ich, mal so ein bisschen am Überlegen. Und dann habe ich gesagt, du Britta, also die Pferde haben jetzt alle in den Farben unter deinem Namen gewonnen. Also ich würde das jetzt so einfach so belassen. Und ich glaube, das macht sie auch. Ich glaube, das bleibt jetzt so.
Ich habe da nur im Eigeninteresse gerade gesprochen, dass ich nicht immer diesen langen, umständlichen Namen bei der Siegerehrung so oft erwähnen muss. Aber das sind Luxusprobleme am Ende. So ist es. Marco, alles Gute dir. Ganz lieben Dank. Und
vielen Dank.
Wir sehen uns dann spätestens in Iffelsheim.
Auf jeden Fall, ich freue mich. Vielen Dank auch für die Chance, für das Interview hier.
Ja, sehr gerne doch. Marco Klein, also bei uns aus Mannheim-Seckenheim. Jetzt eine Überleitung zu unserem Stammgast Philipp Minnerig zu finden, wo ich nichts mit Mannheim erwähne, fällt mir gar nicht ganz so leicht, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Hier ist Philipp Minnerig. Hallo Philipp.
Philipps Mumm der Woche.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Alles zu dir. Endlich mal Sommer hier.
Oh, ist warm bei euch, oder was?
Ja, 22 Grad, Sonne, blau immer.
Das ist super. Wir zeichnen ja ausnahmsweise heute mal montags auf. Das ist ja ganz ungewöhnlich für uns. Normalerweise sagen wir immer, Show geht mittwochs online und dann zeichnen wir aber erst am Freitag irgendwann erst auf. Aber heute mal ganz vorbildlich Montag, wie sich's gehört. Starten also mit guten Vorsätzen in diesen Monat Mai. Das heißt, gestern war der Mannheimer Renntag. Ich weiß nicht, ob du ihn verfolgt hast, aber da hat es auch so angefangen mit gutem Sonnenschein und dann ab dem dritten Rennen ist die Welt untergegangen.
Ja, ich habe mit einem Auge drauf geguckt, direkt, wo Köln vorbei war. Aber nicht wirklich mit Interesse, weil die Felder waren mittig zu schwach anlegen.
Ja, wobei ich es anfangs der Veranstaltung ja schon gesagt habe, dass es sich manchmal in so ganz kleinen Feldern schon auch lohnt, Sieg und auch ein bisschen Platz zu wetten. Und die Sieg- und Platzquoten war jetzt ja auch kein Favoritentag irgendwie. Die waren teilweise schon echt ganz gut, also irgendwie mit 90 Sieg und 40 Platz und das bei nur 4 oder 5 Starter, das fand ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Also gut, Mannheim hast du nicht verfolgt, in Köln habe ich dich auch nicht gesehen. Wo warst du? Hast du überhaupt irgendwas gemacht am Wochenende?
Ich war in Dresden Samstag.
Oh, und wie war's da?
Jo, War schön, aber kalt. Noch sehr kalt gegenüber heute zum Beispiel.
Die geben sich da viel Mühe in Dresden. Also ich habe da ja im letzten Jahr ein paar Mal moderieren dürfen. Ich finde schon eigentlich, ist auch, also ich weiß nicht, wie es gestern war. Gut, gestern hat glaube ich auch da irgendwie, oder Samstag, da hat glaube ich Dynamo Dresden auch gespielt und alles. Aber es ist normalerweise auch echt immer gut besucht und ganz gute Stimmung da, ne?
Es war sehr gut besucht und die haben Glück mit die Stadt aus Tschechei, die haben immer volle Felder, ne?
Das stimmt und die sind auch gut gelaufen, ne, am Samstag. Zwei Sieger, ja, glaube ich, oder was?
Die kriegen ja auch ein bisschen Schaden von den Handicap-Partien mittlerweile, also die fangen sich schnell in den Handicap.
Bist du da so richtig gut drin, was die Form von den Tschechen angeht irgendwie und kennst du da genug?
Nein, nicht. Nein, nicht mehr. Wenn ich was wissen will, dann frage ich meinen Bruder, der arbeitet in Prag auf Jockey Club, da habe ich die Infos aus der Hand, aber ja, ich kenne mich da nicht mehr aus.
Gibt es überhaupt noch so richtig Rennen große oder was? Oder ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Doch, außer jetzt Pardubice oder so, aber ich meine so auf der Flachen?
Ja, doch, die haben schon anständige Saison, viele Provinzbahnen, sehr viele Ekonomiale und 3 oder 4 große Bahnen. Also die haben schon regelmäßig Rennen, gute Derby an die gut dotiert.
Ja. Vielleicht laden wir deinen Bruder einfach mal zum Interview ein. Kann der gut Deutsch?
Ja, der hat gearbeitet in den 90ern noch bei Hubertus van Assen in Bremen.
Ist das Ferdinand Minarik?
Richtig.
Den Namen habe ich noch irgendwie im Gedächtnis, aber so richtig zuordnen konnte ich ihn nicht wirklich. Müssen wir machen. Müssen wir Familienzusammenführung hier bei Vollhorst stattfinden lassen.
Das auch noch.
Und dann wollen wir auch noch einen Mumm der Woche von dir. Mensch, Philipp, du hast schwer heute. Und das, obwohl Montag ist. Ne? Normalerweise zeichnen wir Mitte, Ende der Woche auf. Da ist ja viel leichter, einen richtigen Tipp rauszusuchen. Aber am Freitag sind schon wieder Rennen in Hannover. Und das heißt aber heute Vorstartangabe. Das heißt, es gibt keine Ausreden. Wen sollen wir wetten?
Jo, ich habe mir ausgesucht schon. Ist jetzt 4. Rennen, kann er erste oder zweite sein. Ehren, 4-jährige Sieglose, 1400, Mimoset, oder Mimosel, Mimoset, von Axel Klein-Kores, mit dem fliegenden Holländer.
Mit Adrie de Vries für das Turfsyndikat 11. 11 Stück hat er schon, Helmut Kappes. Das ist krass. Ist das nicht der schon das letzte Mal in Krefeld so unverlierbar war, wo jeder rum erzählt hat, der gewinnt und war dann nur Dritter? War doch der, ne?
Ja. Ja, aber die Form kann reichen am Freitagrenntag in Hannover.
Ah, der zahlt aber wird auch wieder nichts zahlen, ne, glaube ich, oder? In dem Feld.
Richtig, er wird nicht viel zahlen und ist nicht untötbar. Nicht unverletzbar.
Dann ist es aber ein ziemlich schlechter Mumm der Woche, ehrlich gesagt, Philipp.
Das typisch Minarik.
Ja, ich merke schon.
Am Ende kommt meistens das Gleiche dabei raus.
Ja. Wen hast du uns denn letztes Mal angesagt? Weißt du das noch? Das ist gar nicht mehr auf dem Schirm.
Nee. Aber auch gerade überlegt, ich glaube, ich habe 4 Pferde angesagt letzte Woche. Also,
ach stimmt, ja. Stimmt, da haben wir doch so ganz viele gesagt, ne? Pass mal auf, wer war das denn? Ja. Das war, ich habe Muskoka gesagt, die ist Zweite geworden, ganz knapp. Die ist aber gut gelaufen, muss man sagen. Das war in Hannover, ne? Die ist
okay.
Ja, das war okay. Dann hat der Luca Delosier hat von Hachzee gesagt, die ist aber nicht Starterin gewesen. Das hat nicht gezählt. Stimmt, ja. Mr. Hollywood hat er angesagt.
Oh, not bad.
Das war sehr, sehr gut. Und dann fehlt eigentlich jetzt nur noch deiner, aber ich komme nicht mehr drauf, welcher deiner war. Und ich habe im Gefühl, dass du ganz genau weißt, welcher deiner war und es gerade verheimlichst.
Ich habe es verdrängt aus therapeutischen Gründen.
Ja. Die therapeutischen Gründe, die lassen wir jetzt ausnahmsweise mal gelten. Aber zumindest einen Sieger haben wir gesagt und einen zweiten und beim Nichtstarter gab es Geld zurück. Also von dem her passt schon alles. Das heißt, am Freitag bei dir Hannover und dann volles Programm noch irgendwie mit Düsseldorf und Hoppegarten und sonst irgendwas noch? Nee,
dann reicht nicht. Das schon für die Woche wieder, weil ich fahre nach Baden Woche danach.
Ach, wir sehen uns in Baden. Das ist gut. Okay. Haben wir nicht noch ein Date mit Freddy Tilitzki offen in Baden? Der muss doch endlich einmal mit uns Froschenkel essen gehen, ne? Haben wir doch auch schon lange ausgemacht.
Seit 2 Jahren offen.
Ja, müssen wir mal anrufen bei dem, was da los ist. Und Eugene Murphy hat uns seit 2 Jahren versprochen, dass er bei uns im Podcast kommt. Ist auch noch nicht passiert, ne?
Wir haben den Zettel gehabt, der gewinnt ja die Guinness direkt.
Aber weißt du was? Der hat nur die 1000 Guinness gewonnen. Der die 2000 Guinness gewonnen hat, den hatten wir schon bei uns in der Sendung, ne?
War dann in der unserer Sendung? Erste Sendung?
Genau, das war unsere erste Sendung mit Frankie Dettery bei uns im Podcast. Aha. Mit diesen schönen Erinnerungen verabschieden wir die Leute jetzt in die Woche und hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es wieder Vollhorst heißt. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Und dank dir, lieber Philipp. Auch dir. Ciao.
Jo, ciao, ciao.
Tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.